der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Als Entscheidungsträger in der Versicherungsbranche hast du mit Personalengpässen und zyklischen Rückständen zu kämpfen. Scali Insurance Operations stellt seit 20 Jahren Experten für alle Versicherungssparten zur Verfügung. Schnell verfügbar und flexibel skalierbar. Jetzt ein Angebot einholen unter www.scali.insure. Today ist die Vertriebs-AI für die Versicherungsbranche. Today dokumentiert deine Beratung, coacht dich und spart dir 5 Stunden Zeit pro Woche. Besuche jetzt www.usetoday.io und teste mit dem Code Jonas Today 2 Monate kostenfrei. Die Versicherer stehen vor der großen Herausforderung, wie sie KI nun in den Betrieb bringen. Selbst wenn die technischen Integrationen gelingen sollte, dann muss auch die Organisation diese künstlichen Kollegen akzeptieren. Welche Herausforderungen warten und wie man mit diesen am besten begegnet, weiß Marc Klein, Chief Digital Officer der ERGO. Willkommen zurück zum Podcast, Marc.
Ja, danke für die Einladung, Jonas. Es ist mal wieder schön, hier bei dir zu sein.
Definitiv. Müssen wir noch viel öfter machen. Sag nochmal 2 Sätze zu ERGO, aber vor allem zu deiner Rolle dort.
Also als ERGO, wir sind ein Multiliner mit Gesundheits-, Leben- und Schadenunfallversicherung, global unterwegs und aufgestellt, ungefähr 20 Milliarden Euro Prämie. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis Ende 2025 digital führend in der Versicherungsbranche in Deutschland und unseren Kernmärkten zu werden.
Das ist gut. Dann, bevor wir jetzt in das Interview reingehen, muss ich dich kurz fragen, das sind noch knapp 9 Monate Zeit. Wie messt ihr das und wie weit seid ihr von dieser Führung entfernt?
Also wir messen das über KPIs, die wir definiert haben, und zwar klassisch Online-Vertrieb. Wie hoch ist unser Anteil von Online-Vertrieb am Gesamtvertrieb? Die Registrierungsquoten im Kundenportal, die digitalen Interaktionen mit unseren Kunden und die Produkte, die wir launchen, dass die alle online buchbar sind. Und wir haben wirklich für jedes Land ein Set von Unternehmen definiert, gegen die wir uns benchmarken. Und wir holen uns für alle unsere Benchmarks die Vergleichswerte. Und unser Ziel ist es da, mindestens auf Position 1 oder 2 zu sein. Das müssen wir auch erreichen und wir sind schon sehr gut unterwegs. Also der Großteil sind wir auf 1 oder 2.
Aber wer die Benchmarks sind, das verrätst du mir wahrscheinlich jetzt nicht, oder?
Die Benchmarks sind die üblichen Verdächtigen. Wir haben vielleicht eine Sache, wir sind so vorgegangen, dass wir gesagt haben, die müssen gleiches Geschäftsmodell.
Okay, also große Multiliner.
Also große Multiliner, genau. Okay. Und da sind gibt's die klassischen viele dabei, genau. Viele. Und wir machen das in Deutschland und aber auch unseren 8 Kernmärkten. Ja. Das ist nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern es ist wirklich ein internationaler Benchmark und wir sind da gut unterwegs.
Gut, wo stehen wir jetzt im Lifecycle von künstlicher Intelligenz? Es ging irgendwie los, ChatGPT, bumm, explodiert, alle wollten es haben, alle ausprobiert. Jetzt kommen die ganzen neuen Modelle mit Deep Research und Thinking und weiß der Geier was, jetzt OpenAI veröffentlicht, irgendwelche neuen Bildgeneratoren. Wo stehen wir im Lifecycle deiner Meinung nach?
Also Jonas, genauso wie du es schon gesagt hast, das hängt sehr stark von der KI ab. Es ist nämlich nicht nur die KI, sondern es gibt ganz, ganz viele Ausprägungen. Und wenn ich mir jetzt so Predictive AI, also vorhersagende KI anschaue, dieses klassische Machine Learning, was ich über Daten antrainiere.
Was es schon lange gibt, ne?
Das gibt es schon sehr, sehr lange. Ja, wir haben unseren ersten Algorithmus 2017 live gesetzt. Das ist eine etablierte Technologie, die liefert sehr, sehr gute Ergebnisse, ist auch sehr kosteneffizient, in der Hinsicht schon sehr weit eine etablierte Technologie. Wenn ich mir dagegen angucke, das Thema multimodale Generative KI, da sind wir am Anfang, da gucken wir uns das noch an, wie funktioniert das. Aber auch genauso die Agentensysteme, die du gerade erwähnt hast, wo man auch Large Language Models einsetzt, dieses am Anfang. Das Einzige, was ich feststelle, ist, dass früher hat es länger gedauert, von eine neue Technologie erscheint über ein Paper und ist das erste Mal verfügbar. Dann hat es relativ lange gedauert, bis man das in die Serienfertigung genommen hat. Und diese Zyklen, die werden immer kürzer, weil die Technologien doch schon dann sehr schnell zur Verfügung gestellt werden durch die unterschiedlichen Technologieunternehmen.
Ja. Jetzt hast du, also das, da muss man ja eigentlich anders drauf schauen, weil meine nächste Frage wäre im Grunde gewesen, was wäre jetzt die Herausforderung bei dieser Implementierung dieser KI? Aber da muss man ja auch wieder verschiedene Reifegrade sich anschauen. Also Das Erste, was du gesagt hast, Predictive und auch einfach Pattern Recognition und alles das ist ja schon im Betrieb. Das hast du ja wahrscheinlich schon in den Dokumenten, ja. Input Management und so weiter, ne? Da hast du schon am Laufen. Und diese ganzen Generative AI-Geschichten, die jetzt kommen, die dann Texte schreiben, E-Mails schreiben, Chats machen, die sind, wo stehen die?
Schon auch die haben wir schon in der Nutzung. Also wir haben ja im April letzten Jahres das Thema ErgoGPT live gesetzt. Ja. Damit haben wir jede Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter in Deutschland dieses Tool zur Verfügung gestellt und der kann das nutzen. Wir sind auch gerade dabei und schauen uns an, dass die Large Language Models, also die Generative KI, zu nutzen, um internes Wissen zur Verfügung zu stellen. Da sind wir jetzt gerade mit den ersten Anwendungen in der Testphase, die werden wir aber kurzfristig live setzen. Also auch da muss man sagen, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, diese Technologie breit zur Verfügung zu stellen.
Wenn du dir das vertikal anschaust, dann kannst du ja von, ist es ein Assistent, in meinem täglichen Alltag, ChatGPT, GPT-Geschichte, da ihr habt jetzt wahrscheinlich, also vielleicht müssen wir kurz klären, was ErgoGPT ist. Wahrscheinlich habt ihr ein Large Language Model genommen, eines großen Hyperscalers und habt dann dort einfach Ergo-Informationen als Kontext immer mit reingegeben. Und dann kannst du quasi irgendeinen Prompt drauf ausführen auf einem Ergo-spezifischen Kontext.
Was wir gemacht haben, wir haben im Wesentlichen in der Azure Cloud, also bei Microsoft als Hyperscaler, haben wir ein 4.0 und ein 4.0 Mini von OpenAI als Modell zur Verfügung gestellt. Ja. Diese können genutzt werden. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben A, sichergestellt, dass unsere Eingaben und Daten nicht genutzt werden, um das ursprüngliche OpenAI-Modell weiter zu trainieren. Das heißt, unsere Daten sind sicher. Punkt 2, wir haben unsere Governance-Prozesse drüber laufen lassen, sodass wir wirklich C3-Daten und wir sind gerade dabei, C4-Daten dort eingeben zu können. Und dann kann man zum Beispiel auch ein Controlling-Statement schreiben. Und man kann sich wirklich wichtige Informationen geben lassen. Das bedingt aber eine Governance- und eine Dokumentationspflicht, die müssen wir auch einhalten. Und wir haben natürlich das Thema Prompt-Libraries zur Verfügung gestellt, dass die Kolleginnen und Kollegen das schnell und einfach nutzen können. Und wir teilen auch sehr viele Informationen über ein Multiplikatorenmodell mit, wo die Kolleginnen und Kollegen voneinander lernen und sich gegenseitig helfen, das in eine breitere Nutzung zu kriegen. Aber das heißt, ist ErgoGPT.
Das bedeutet, das ist gar kein spezifischeres Wissen als bisher. Das ist eher einfach regulatorisch und organisatorisch und im Rollout einfach für ein Unternehmen der Größe angepasst und vorbereitet, ne?
Genau, und das ist das Schöne. Wir nehmen im Wesentlichen ein Standardprodukt, was zur Verfügung steht, aber helfen den Kolleginnen und Kollegen, das zu nutzen. Weil was haben wir gesehen? Wir haben das im April zur Verfügung gestellt und am Anfang war die Anwendungsquote gar nicht so hoch. Ja, das heißt, wir mussten informieren. Wir haben Schulungen gemacht. Wir mussten die Leute begeistern. Wir mussten ihnen auch Beispiele bringen, wo sich wirklich, und es geht immer darum, die Kollegin und den Kollegen, der es wirklich nutzt und aus dem jeweiligen Fachbereich kommt, dass der sagt, yo, ich habe mir das angeguckt und ich nutze das, um meine E-Mails zusammenzufassen. Und dann kriegt man sozusagen die Akzeptanz hin. Ja. Und wir haben jetzt mittlerweile schon eine Penetration von über 50% unseres Innendienstes, die das nutzen. Ja, und das ist gut.
Ja, und dann kannst du da im Grunde Dokumente reinwerfen, komplexere Schriftstücke und die mal kurz zusammenfassen, wenn du mal wissen willst, worum ging es denn eigentlich, ne? Darum geht es ja dann.
Genau. 100%. Also das Thema sozusagen Briefings für Meeting kann man damit sehr gut und schnell erledigen.
Genau, und jetzt kommt das Nächste, was du gerade gesagt hast. Jetzt nehmt ihr wahrscheinlich dieses Modell als Grundlage und reichert es einfach mit ergospezifischem internen Wissen an. Wahrscheinlich von der Urlaubsplanung, wo man Urlaub einreichen muss, bis hin zu, wie organisiere ich meinen Parkplatz, bis hin zu, weiß nicht was, irgendwelchen operativen Sachen im Alltag, ne? Schadenbearbeitung und sowas.
Ja, genau. Ja, vor allen Dingen fängt ja schon an mit den ganzen Produktinformationen. Ja. Ne? Der erste Use Case ist, die Produktinformationen für die Schadenunfallversicherung zur Verfügung zu stellen. Und das dahinter ist natürlich dann auch ein ganz konkreter Business Case, in dem man sagt, heute gehen zum Beispiel unsere Vertriebspartner hin und rufen an und fragen nach. Und das kann man zukünftig einfach über eine Chatzeile zur Verfügung stellen. Das System arbeitet auf den Informationen, die zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben eine Entlastung von unseren Kollegen im Innendienst. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Und ganz wichtig, man hat einen tatsächlichen Business Case, wo die Technologie Wert stiftet. Indem sie Zeit spart, indem man sich mit anderen Sachen beschäftigen kann und eben nicht permanent die Fragen beantwortet. Das macht die Technologie, sondern indem man sich um den Kunden kümmert, komplexere Aufgaben, die eben nicht einfach zu lösen sind, löst und damit auch eine höhere Wertschöpfung generiert.
Und jetzt kommt aber zum ersten Mal auch an den Punkt, dass das KI-Modell oder das Large Language Model ja ein quasi mathematisches, statistisches Modell ist, was eben auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und auch mal daneben haut. Wie stellt ihr sicher, dass die Sachen, die ihr dort eingetippt habt, ursprünglich auch dann korrekt wieder wiedergegeben werden? Gibt es da welche Stichproben wahrscheinlich und QA-Prozesse?
Also gerade bei der Predictive KI, ne, da haben wir immer Messpunkte hinten angelegt, wo wir kontinuierlich die Qualität und die Genauigkeit messen. Und wir haben angestrebt, 95-98% Genauigkeit zu erreichen und die wird auch gemessen und es wird auch nachjustiert. Ja. Das kann man bei der Predictive KI auch wirklich sehr, sehr gut einstellen, weil ich sage ja nachher, ab welcher Genauigkeit gibst du die Empfehlung ab und ab welcher eben nicht. Wenn wir sagen, gib mir nur eine Genauigkeit ab bei 99% Sicherheit, dann wird das sicher und dann kommt das gut an. Das ist bei der Generative KI, da muss man auch sich Stichproben ziehen. Da kann man natürlich über das sogenannte Grounding halt permanent gucken, wie bekomme ich die Halluzinationen runter. Aber ein Restrisiko, dass Halluzinationen bleiben, ist immer noch da. Die Experten in meinem Team sagen, es sind so um die 3 bis 4%, die man noch Halluzinationen haben. Hm. Also dem muss man sich bewusst sein.
Okay, das ist wahrscheinlich auch Teil eurer Schulung dann, ne? Dass sie einfach erkennen, wo es dann verrückt wird, dass man auch mal mit gesundem Menschenverstand dran geht.
Genau, und das nächste ist, und das darf man, finde ich, nie vergessen, auch die Menschen machen Fehler. Wir sind nicht 100% genau und deshalb muss man sagen, ist die KI wirklich eine sehr, sehr gute Lösung, die man für Standardprobleme und repetitive Tätigkeiten auf jeden Fall in den Einsatz bringen muss heutzutage.
Für was hast du es zuletzt benutzt?
Ich habe zuletzt mir ein Briefing-Dokument erstellen lassen und ich nutze es häufig für das Thema Anschreiben und Antwortbriefe, Antwort-E-Mails, die dann meistens fehlerfrei und gut formuliert werden.
Echt? Aber da musst du ja immer noch die E-Mail rüberkopieren. Also zum Beispiel, wir nutzen jetzt ja auch Google Workspace und da ist natürlich auch schon Help Me Write mit drin und dann sagst du dem, schick eine Antwort mit dann und dann schreibt er die komplette E-Mail vor und liest auch den Kontext durch. Also er kennt quasi alle E-Mails, die du vorher geschrieben hast in dem Thread und kann darauf sich beziehen und all sowas. Jetzt klingt das ja so, ist das so tief bei euch? Ist das bei euch auch so tief integriert? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Weil es so.
Nee, wir haben es auf dem Desktop. Ich habe es als Standard oben links im Bookmark drin. Ich mache es auf, kopiere die E-Mail raus und mache dann aber genau das Gleiche. Ich meine, von der Arbeit her, ich würde mal sagen, 20 Sekunden sparst du. Aber die Herausforderung bei so einer Antwort schreiben ist, wenn man vom blanken Blatt Papier sitzt. Ja, ich muss auch sagen, ich gebe dem Schreiben immer noch meine persönliche Note. Mhm. Weil ich möchte, dass es nachher schon von mir kommt. Aber ich habe eben eine schöne Vorformulierung mit x Worten. Darauf setze ich auf, gebe meinem persönlichen Touch und dann schicke ich es raus. Und das ist eine wahnsinnige Zeitersparnis.
Was ich allerdings schon dachte, ist, das mit der persönlichen Note ist ja nur relevant, weil du willst, dass der Empfänger auch deine persönliche Note erkennt. Wenn du aber immer schon mit KI geschrieben hättest, dann hätte niemand deine persönlichen Noten, deinen Schreibstil erkannt. Und dann wäre quasi der KI-Stil dein Stil gewesen. Dann hättest du.
Das kann sein.
Ich habe wirklich drüber nachgedacht, ob ich jetzt einfach anfange, alle E-Mails so zu schreiben. Und über Zeit gewöhnen sich halt alle daran, dass ich dann so ein bisschen formaler. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja. KI ist ein bisschen formaler, ne? Also die schreibt schon alles sehr richtig dann. Auch in der Groß-Kleinschreibung und alles. Dann gewöhnen sich alle, dass ich so schreibe. Und irgendwann ist es für die normal, dass die KI dann die ganze Zeit schreibt. Das ist so mein Trade-off gerade noch.
Okay, ja, ist eine gute Sicht. Ich glaube, das muss jeder selber wissen. Für mich ist wichtig, das wirklich nochmal einmal zu lesen und meine persönliche Note, was immer das ist, aber dass ich weiß, was rausgeht.
Ja, das macht Sinn.
Weißt du, das ist mir wichtig, weil dafür stehe ich, dafür möchte ich auch stehen und deshalb gucke ich mir das an. Und das ist so das auch, wie wir über KI nachdenken, dieses Human in the Loop. Weil das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für meine Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon wichtig, dass dann nochmal ein Mensch draufschaut. Ne? Zum Beispiel bei dieser Predictive KI, die wir bei uns in der Leistung im Kranken einsetzen. Wenn wir es auszahlen, dann machen wir das automatisiert. Aber wenn wir nicht auszahlen, guckt immer ein Mensch drauf und guckt nach und kontrolliert, ist es richtig oder müssen wir es doch auszahlen. Und so schützen wir, sagen wir mal, auch da unsere Kundinnen und Kunden. Und das ist uns wirklich wichtig. Und ich bin auch überzeugt, dass der Human in the Loop, der wird auch noch weiter bei vielen Anwendungen zum Einsatz kommen.
Ja, also natürlicherweise tendiere ich auch dazu, aber muss mich dann auch mal hinterfragen, ich bin halt auch damit, groß geworden, klingt blöd, ne? Aber ich bin es halt auch so gewohnt. Das ist so ein bisschen wie das Telefonieren, ne? Also wir telefonieren irgendwie mit dem Hörer am Ohr und alle, die jünger sind, laufen draußen rum und fragen sich, warum zum Henker soll ich mein Telefon ans Ohr halten? Wenn ich YouTube-Video gucke, dann gucke ich doch auch voll drauf und dann kriegst du auch so, ne? Das heißt, die halten das Telefon auch vor sich, weil du beim Videocall halt auch das Telefon vor dich hältst. Und dementsprechend kannst du auch, wenn kein Video da ist, kannst du auch das Telefon einfach vor dich halten. Und das ist einfach eine andere Art und Weise, wenn du mit dem Smartphone groß geworden bist, in das du immer reingeschaut hast und das du nicht am Ohr hattest, weil es halt verdammt nochmal ein Display schon immer hatte, dann gehst du anders mit dem Ding um. Und dieselbe Diskussion, kannst du mal kurz 2 Sekunden deinen Gedanken dazu sagen. Ich hatte jetzt am Freitag letzte Woche eine Diskussion mit jemandem, der darüber gesprochen, auch hier Handyverbot in Schule und all sowas. Und wir haben darüber diskutiert, bis zu welchem Grad müssen heute Schüler Aufsätze schreiben können. Das können sie doch alles mit der KI machen hinterher. Und jetzt muss man natürlich erkennen, was ist ein gutes Aufsatz und nicht. Lalala. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dass Leute in der Zukunft, so wie wir keine Karten mehr lesen, weil alles in Google Maps drin ist, schreiben wir vielleicht auch keine Aufsätze mehr, weil alles in der KI drin ist. Und dann sind wir bei dem Punkt, was ist meine eigene Note? Wenn ich nichts mehr selbst schreibe, dann ist die einzige eigene Note ist das, was ich dort reingebe, mein Prompt, also mein Inhalt nachdenken und so weiter. Ne? Also sag mal 2 Sätze, was dein Blick da drauf ist.
Also da muss ich sagen, für mich ist wichtig, und ich nehme mal das Beispiel Schule, dass die Kinder eine wirklich gute Basisausbildung bekommen. Weil nachher, wenn du entscheiden willst, ist etwas gut, ist etwas nicht so gut, ist etwas falsch, ist etwas richtig, brauchst du eine gewisse Basisausbildung. Und die kann uns die KI nicht abnehmen. Und das kennst du von dir selber, das Beispiel hast du auch gebracht. Wenn du nur noch mit Google Maps fährst, wird es für dich immer schwieriger, dich selber zu orientieren, wenn die Technologie mal nicht da ist. Und das kann man für Navigation, finde ich, noch okay finden. Für die Basisausbildung, wenn es um Schreiben, Lyrik, Mathematik, Physik, Chemie und auch Erdkunde geht, braucht ein Mensch meiner persönlichen Einschätzung ein Grundgerüst, das er hat als Basisbildung, um die Technologie nachher eben nicht nur zu benutzen, sondern auch zu verstehen und einzuschätzen. Deshalb ist mir das sehr wichtig. Lege ich auch bei meinen Kindern großen Wert drauf. Und wir sind auch sehr, nicht restriktiv, aber bei uns hat jedes Kind Screenzeiten.
Naja.
Die werden auch eingehalten. Und das halte ich auch für wichtig. Ich glaube, da muss man drauf achten. Deshalb glaube ich, ja, diesen Wandel, den du beschrieben hast, den sehe ich auch. Ja, das Telefonieren, die telefonieren anders. Und das wird sich auch durchsetzen in gewissem Maße. Unsere Aufgabe ist es aber trotzdem, dieses Basisfundament zu legen. Und zwar sowohl bei den Kindern, die zur Schule gehen, als auch im Unternehmen, diese Grundausbildung zu machen, zu sagen, pass auf, Entmystifizierung von der Technologie. Ja. Was kann die, was kann die nicht? Wo musst du aufpassen? Kannst du das alles nehmen? Nein, nicht. Du musst wissen, wo die Technologie gut ist und nicht gut ist. Dann kannst du die auch wirklich gut nutzen und einsetzen. Deshalb ist das Thema Verstehen von der Technologie extrem wichtig. Nicht nur benutzen, weil das ist mittlerweile so einfach geworden. Ne? Kannst du reintippen, geht alles. Ja. Aber wenn du verstanden hast, das ist genau wie gesagt, das ist ein mathematisches Modell, das berechnet mit einer Wahrscheinlichkeit, was da rauskommt, das kann halt falsch sein.
Genau.
Und das musst du wissen. Wenn du das nicht weißt, dann denkst du, boah, der ist ja spitze, kann ja alles. Genau. Ist ja fehlerfrei. Ne? Und deshalb ist das, so wie es für die Kinder, finde ich, wichtig ist, ist es aber auch für die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, also auch für mich und für alle, wichtig, das zu verstehen und sich weiterzubilden.
Ja, vor allem wird jetzt inhaltlich denken, ist wichtiger als das Aufschreiben. Du musst jetzt plötzlich, das Formulieren ist nicht mehr so wichtig. Du musst eher darüber nachdenken, vielmehr, was will ich, dass drin ist am Ende. Das ist, das war vorher auch schon wichtig, aber ist jetzt nochmal mehr in den Vordergrund gerückt durch, weil du etwas hast, was für dich schreibt im Zweifel.
Genau.
Jetzt sind wir, also wir sind jetzt beim ursprünglichen Ergo-GPT, was im Grunde eine Enterprise-Version von einem klassischen Large Language Model war. Jetzt habt ihr das im Kontext angereichert mit allgemeinen Informationen. Was ist jetzt die nächste Stufe bei euch?
Ja, also dieses Anreichern mit Informationen und damit das Wissen des Unternehmens vollumfänglich zur Verfügung zu stellen. Ne? Also Produktinformationen, Compliant, Reiserichtlinien, das konsequent umzusetzen. Und als nächstes kommt auf uns dann das Thema Co-Piloting im Bereich komplexerer Prozesse, wie zum Beispiel in Leistung, Gesundheit oder auch im klassischen Schaden bei der Schaden- und Unfallversicherung. Das werden die nächsten Steps sein, die wir angehen.
Dass du dann was du heute machen kannst mit Predictive KI, kannst du ja Dokumente klassifizieren. Du kannst sagen, das ist jetzt eine Rechnung, das ist jetzt ein Stornobeleg, das ist jetzt Krankenschein oder sowas in der Art. Und kannst es im Zweifel auch auslesen. Du kannst sehen, okay, das ist das Auto, um das es sich handelt, das ist das Datum, das ist der Betrag und so weiter. Dann kannst du das Ding auf Echtheit prüfen und solche Geschichten. Und dann kannst du natürlich, da bist du jetzt in normalen, regelbasierten Systemen auf Plausibilität und auf Deckung prüfen. Und dann kannst du halt immer weitermachen. Dann kannst du natürlich auch dann schauen, dann kannst du den kompletten Fall ja durchdunkeln, durchregeln.
Also man muss ja sagen, wir haben ja über 100 Algorithmen schon live.
Ja, ja.
Und das Thema Klassifikation, Extraktion und das Thema Leistungsbezahlen per Predictive KI zu machen, das haben wir live gesetzt.
Ja.
Und die Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Vor allen Dingen das Thema Extraktion, und das ist jetzt ganz wichtig, das Thema Extraktion hilft uns halt, diese regelbasierten Systeme besser zu nutzen. Weil wenn ich alle Informationen aus dem Dokument wirklich habe, und das ist nachher nicht nur, was der Kunde uns schickt, sondern auch, was wir wissen, im Sinne von Adresse und stimmt das alles, kann man dann zusammenbringen und kann dann die regelbasierten Systeme noch besser nutzen. Und wenn dann das regelbasierte System nochmal anschlägt und sagt, bitte nochmal prüfen, kann man es nochmal vor allen Dingen für die Standardsachen relativ gut automatisieren. Es gibt natürlich aber auch Fälle, die überschreiten eine gewisse Komplexität. Und da werden wir auch in Zukunft, werden sich Experten damit auseinandersetzen müssen und beschäftigen müssen. Die können halt nur durch KI unterstützt werden, dass die KI schon mal vorsortiert, dass sie Zusammenfassung schreibt. Also wenn ich zum Beispiel einen 100-Seiten-Bericht bekomme über ein Gutachten, kann ich halt sagen, okay, wie sieht's denn aus, was steht da drin, worauf muss ich achten, ne? So diese Kurzzusammenfassung. Und damit kann ich auch da nochmal sehr stark an der Geschwindigkeit der Bearbeitung arbeiten.
Was wäre das für ein Prozess, also ein Schadenfall wahrscheinlich dann, wenn es ein Gutachten ist? Welche Art wäre das jetzt, so ein Wasserschaden?
Das kann ein Wasserschaden sein, wo man jemand hat. Das kann aber auch, sagen wir mal, ein Pflegegutachten sein, wo man eine Sache zugestellt bekommt. Und da muss immer noch ein Mensch drauf gucken. Pflegegutachten sogar ein Mediziner, aber der muss halt nicht die 100 Seiten lesen, sondern eher dann eine Zusammenfassung, die er sich anschaut und dann darauf basierend seine Empfehlung gibt.
Genau, und dann wie läuft es mit der KI? Dann macht die einen Regulierungsvorschlag und anhand von, guckt ihr im Zweifel nochmal die Absätze an.
Ja, und vor allen Dingen, also jetzt muss man sagen, da sind wir gerade am Erstellen und Ausprobieren. Das haben wir noch nicht live gesetzt. Ne? Da ist im Wesentlichen das, wo man wirklich Zusammenfassung von Texten schreibt und dann überlegt, wo kann ich unterstützen und eine Empfehlung geben. Aber es muss der Mensch noch drauf, da sind wir uns ziemlich sicher, der Mensch muss noch drauf gucken und sagen, jo, das und das entscheide ich auf Basis der Daten, die mir vorliegen.
Ja.
Nur auch da kannst du dir vorstellen, das wird eine sehr starke Unterstützung von unseren Kolleginnen und Kollegen bedeuten. Ne?
Ja, das Schreiben von Antworttexten, also das automatisierte Beantworten von E-Mails, findest du, das ist relevant?
Wir haben jetzt schon relativ viel Autotextbausteine, deshalb war da so die Einschätzung, ja, das kann man machen, aber das ist nicht der größte Effizienzhebel.
Das denke ich auch.
Der größte Effizienzhebel liegt wirklich in dem Thema Klassifikation, Extraktion und dann in den ganzen Themen von Fragen zu Produktgruppen, Dokumenten und so weiter. Und gerade in der Extraktion liegt wirklich sehr viel Wert, weil man dann hingehen kann und sagen kann, okay, jetzt sind wirklich alle Informationen da. Das heißt, das regelbasierte System kann das komplett automatisiert dunkel bearbeiten, weil alles klar beschrieben ist.
Ja.
Und das war in der Vergangenheit eben nicht der Fall.
Das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du E-Mails schreibst, die nicht mehr diese Bausteinqualität hast. Du siehst ja häufig, wenn du mit Callcentern interagierst per E-Mail, dann kriegst du also Bausteine zurück. Das erkennst du daran, dass ein langer Text, du hast eine kurze Frage, es kommt eine riesenlange E-Mail zurück mit 25, wo 25 andere Fragen noch beantwortet sind, die du gar nicht gestellt hast.
Ja.
Das kannst du natürlich zusammendampfen, aber wie du sagst, ist der Hebel jetzt nicht so irrsinnig riesig, weil es jetzt kein Riesenproblem aktuell ist. Ne?
Genau. Ja. Es gibt andere Probleme, die man vorher lösen würde und auch lösen kann.
Macht ihr das auch so? Wahrscheinlich werden ja eure Vertriebspartner vor Ort auch Schaden entgegennehmen. Können die auch Schäden teilweise selbst regulieren? Weißt du es auswendig zufällig?
Das weiß ich nicht auswendig, da müsst du einmal schauen.
Das, was ich jetzt gerade heute diskutiert habe, was du halt auch machen kannst, ist, im Zweifel bekommen die dann Schadenunterlagen vom Kunden vorgelegt. Und anstatt der Vertriebspartner alles selbst eintippst, kannst du auch hingehen mit dem Handy, knips, fotografierst die Dinger alle und dann kann dir die KI das wegklassifizieren und wegautomatisieren. Das macht nicht viel Sinn, das auf der Kundenseite zu machen, weil aktuell sind die Kunden, tippen die das alle noch gerne selbst ein.
Ja.
Und das macht keiner so, dass du es nicht eintippen musst. Das ist, glaube ich, die falsche Investition. Aber wenn du deine eigenen Arbeit sparen willst, intern, dann kannst du das natürlich wunderbar darüber abwickeln.
100%. Aber du musst auch beachten natürlich, dass viele unserer Kundinnen und Kunden, die kommen mit Rechnungen, die sie gestellt bekommen haben. Und die sind meistens nicht normiert.
Hm.
Ja, da schreibt ja jeder Handwerker, selbst jeder Arzt, jedes Zahnlabor macht seine eigenen Rechnungsformate, zum Teil mit eigener Nomenklatur. Und die muss man aber heute genauso rauslesen können. Und das war in der Vergangenheit nicht möglich. Das geht jetzt mit KI.
Genau.
Und das ist auch wirklich ein großer Schritt nach vorne.
So, dann werden ja irgendwann die Menschen auch durch die KI im Schadenprozess ersetzt oder nicht? Oder wo siehst du das? Also heute werden sie noch begleitet, du sagst Human in the Loop, aber ihr macht ja trotzdem schon Dunkelverarbeitung. Es werden ja nicht, ich weiß nicht, was ist eure Prozentsatz an Dunkelverarbeitung? Kannst du das sagen offiziell?
Ich weiß nicht, ob wir das offiziell teilen. Sollen wir einmal gucken. Also wir sind schon im hohen Bereich heute schon. Also das ist schon, wir sind da dunkel schon gut unterwegs.
Aber das kann man ja noch aufdrehen. Das kann man ja noch steigern durch jetzt neue KI. Bisher war es quasi regelbasiert von mir aus und jetzt macht ihr noch mehr Generative AI. Und plötzlich sitzt ja dann die IT quasi mit am Bearbeiterplatz in komplexen Schadenbearbeitungen. Vielleicht jetzt nicht in den Pflegefällen, die wir vorhin besprochen haben, aber quasi da gibt es ja irgendwas, was dazwischen ist.
Ja.
Was denkst du dazu?
Also, man muss erstmal klar beachten, wir stehen vor einer großen Herausforderung und Forderung, das ist der demografische Wandel.
Genau.
Es sind viele, gerade die Babyboomer, gehen jetzt in die wohlverdiente Rente. Und selbst wenn wir es wollten, wir könnten die nicht alle nachbesetzen. Das heißt, wir müssen automatisieren. Des Weiteren stellen wir fest, dass das Thema Volatilität ziemlich zugenommen hat. Sowohl wir sehen höhere Krankheitsquoten, also durch die Bank, da sind wir nicht der Einzige, plus wir haben immer mehr Großevents, sei es jetzt mal ein Schaden, sei es eine Überflutung. Und in der Vergangenheit waren das so 100-Jahres-Events, jetzt hat man das Gefühl, das findet jährlich statt, Klimawandel. Und deshalb müssen wir natürlich mit dieser höheren Volatilität umgehen. Und das kriegt man nur hin, wenn man automatisiert. Und da ist KI das Tool, um das zu tun. Und deshalb ist es bei uns weder eine Sache, wo wir sagen, das wird jetzt alles dunkel werden. Wir werden die Kolleginnen und Kollegen in the Loop brauchen. Aber wir müssen uns eher beeilen mit dem Thema Automatisieren, um dem demografischen Wandel zu begegnen.
Ja.
Weil das passiert, das ist jetzt schon vorhersehbar. Das lässt sich nicht aufhalten. Jetzt müssen wir schnellstmöglich die Technologie an die Rampe stellen, um das zu schaffen und dafür zu sorgen, dass unsere Prozesse im Sinne unseres Kunden weiter funktionieren. Und dann bin ich davon überzeugt, in meinem Kopf ist die KI ein Unterstützungstool. So wie Iron Man mit Jarvis, ja, der Tony Stark, der ist dadurch richtig kräftig geworden, aber da drin steckt immer noch der Mensch. Und ich bin überzeugt, dass die Rolle des Menschen sich ändert. Wir hatten das ja gerade mit dem Thema Rauslesen von Dokumenten. Wir sind bei so einem Material- und Laborkostenplan, wenn du da so ein Zahnimplantat kriegst, sind das manchmal bis zu 3 Seiten. In der Vergangenheit hat der Mensch das abgetippt, die Kollegin oder der Kollege, bei uns im Callcenter. Jetzt lesen wir das Datum und die Gesamtrechnungshöhe mit 95%iger Genauigkeit aus und die Tabelleninhalte mit 90%iger Genauigkeit. Und dann geht die Kollegin nicht mehr hin und tippt das alles ab, sondern die prüft, ist das denn richtig eingetragen? Natürlich wird das viel, viel schneller. Das muss auch schneller werden, weil könnten wir das Problem mit dem demografischen Wandel nicht nutzen. Aber auch ihre Rolle ändert sich. Und wir sind eben nicht bei KI bei einer 100%igen Genauigkeit.
Ja.
Wir müssen nochmal da gucken wir werden das nochmal prüfen und dann aber deutlich automatisierter durch unsere Fabrik bekommen. Und das ist eine gute Sache, die wir auch brauchen.
Wie ist die Akzeptanz von solchen Sachen? Also alle wissen Fachkräftemangel, alle merken die Überarbeitung oder Überforderung im Alltag. Aber trotzdem höre ich viele Vorbehalte, das funktioniert doch nicht und das ist doch nicht exakt und woher weiß ich, dass es richtig ist und so weiter. Wie nimmst du das wahr?
Also da muss man jetzt sagen, Predictive KI sind die Vorbehalte deutlich geringer. Also da und wie kommt das an? Die Kolleginnen und Kollegen lieben das. Weil die wollen das nicht mehr machen. Die wollen nicht mehr von System A in System B tippen. Die haben gesagt, danke, dass sie es gebaut haben. Und wirklich voll überzeugt. Die sind Fans von dieser Technologie und würden die am liebsten sehr, sehr schnell ausrollen. Bei Generative KI gibt es unterschiedliche. Manche sind begeistert, was die kann. Und andere sagen aber auch, ach, ich habe aber das und das mal gefragt. Die sind ein bisschen skeptischer und sagen auch, ja, ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass es 100%ig richtig ist. Da müssen wir jetzt sehr viel Erfahrung sammeln und den Kolleginnen und Kollegen die Sorge nehmen. Da sind wir aber dabei und gerade was das Thema Anwendung von ErgoGPT zum Beispiel angeht, mit den 50-60% sind wir gut unterwegs. Da werden wir aber noch mehr Zeit in dieses sogenannte Adoption Management reinstecken, wo wirklich wir eine neue Rolle geschaffen haben, die genau dafür sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen die Tools, die wir zur Verfügung stellen, noch intensiver und besser nutzen.
Also das ist Adoption Management. Das heißt, es gibt jemanden, der monitort, wie viel Prozent der Leute benutzen. Das kannst du wahrscheinlich nur aggregiert machen, nicht in einzelnen Monitoren. Dann werden, weiß nicht was, Schulungen gemacht, da wo man sagen könnte, okay, ihr könnt es ein bisschen mehr nutzen oder wie?
Genau, da werden, also wir haben einmal natürlich das Thema Schulungskonzepte, wo die Bereiche, man kann runtergehen, sobald die Gruppe, ich meine, größer ist als 10 Personen, kann man es auswerten. Also man geht so manchmal runter auf die Gruppe, manchmal auf die Abteilung und kann sehen, wo besonders viele Nutzer sind, wo auch wenig Nutzer sind. Und dann kann man sagen, okay, im Sinne eines Multiplikatorenmodells, wir haben jetzt bei den ersten 3 Ressorts angefangen, dort Multiplikatoren etabliert, die wirklich sagen, so kannst du es nutzen, das sind Use Cases, hast du Fragen, dann komm zu mir und zwar aus dem Business heraus für das Business. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Organisation übernimmt das Adoption Management plus Schulung, Schulungsinhalte. Und wenn wir jetzt damit gute Erfahrungen gemacht haben, wovon ich ausgehe, wir sind gerade in der zweiten Phase des Multiplikatorenprogramms, gehen wir dann auch weiter und bieten das der gesamten Ergo-Organisation an.
Muss man KI erleben? Was ich gemerkt habe, früher ist immer Dropbox um die Ecke gekommen, bevor es Google Drive und all solche Geschichten gab. Und bei Dropbox, der Sales Pitch war damals extrem schwierig, weil alle sich gefragt haben, warum zum Henker sollte ich denn die Dateien, die ich auf meiner Festplatte hatte, in das Internet synchronisieren? Das hat keiner verstanden. Ja. Aber in dem Moment, in dem du es da drin hattest und plötzlich teilen konntest und du gemeinsam daran arbeiten konntest und ich meine, wenn ich das in diesen Dropbox-Ordner reingeschmissen habe, war es plötzlich auf deinem Computer drauf. Das musstest du erst erleben, um zu verstehen, warum das so cool ist. Elektroautofahren fällt für mich das darunter auch. Man muss erleben und zeigen, wie cool es ist. Muss man KI deiner Meinung nach genauso erleben wie Fahrradfahren lernen?
Ja, natürlich. Also Technologien lernt man nicht über PowerPoint. Mhm. Da kann viel draufstehen, man kann sich Bücher durchlesen. Nachher geht es darum, sie anzuwenden und für sich selber zu erleben, wie diese Technologie meine Arbeitsabläufe ändert, wie sie mich schneller macht, wie ich bessere Ergebnisse rauskriege. Und es ist ganz wichtig, das ist auch ein Change Management, was jeder hat. Wir als Menschen sind natürlich in unseren Bahnen. Das gilt übrigens auch für mich. Wenn man sich an Sachen und Abläufe gewöhnt hat und es kommt eine neue Technologie dazu, dann muss man bereit sein, die Abläufe auch neu zu designen für sich selber. Das Erste, was man macht, wenn man ein Dokument kriegt, sagt man nicht, bitte schreib mir mal ein Briefing dazu oder frag mal jemanden in der Organisation, sondern ich lasse mir das durch die KI erstmal selber zusammenfassen und kann dann gucken, brauche ich noch ein Detailbriefing oder ist das schon ausreichend? Ja. Und damit kann man, aber das muss man natürlich dann machen. Und man hat immer die Tendenz, in seine alten Abläufe zurückzufallen. Deshalb ist das Thema Change Management bei der neuen Technologieeinführung so entscheidend. Und das zu zeigen, zu kommunizieren, transparent zu machen.
Das geht sogar mir so. Ich benutze eher logischerweise durch Google Workspace, benutze für Google Gemini die ganze Zeit. Und die haben jetzt, ne, wie alle anderen auch, ein denkendes Modell, ein rational reflektierendes Modell reingebracht und dieses Deep Research, was im Grunde dann einmal auf Google reingeht, weiß nicht, auf 60 Seiten, Webseiten sich anschaut, die alle analysiert und mir danach einen riesen Bericht zusammenstellt zum Thema. Kein Scherz, ich habe mich letztens auf den Balkon gesetzt mit meinem Computer, habe mich gewundert, warum ist das Display so niedrig? Und ich habe versucht herauszufinden, was die Helligkeit des Displays dieses Computers ist und ob das unterdurchschnittlich ist. Und ich habe das so eingetippt und dann hat das Teil das wirklich da recherchiert und runtergerechnet und weiß der Geier was gemacht. Am Ende kam es raus, 250 Nits ist wohl durchschnittlich, aber gibt andere, der mehr. So. Das war beeindruckend und was ich merke dadurch ist, dass ich mich auch als jemand, der viel mit diesen ganzen Themen zu tun hat, muss ich ständig drüber nachdenken, geil, wie kann ich denn das jetzt einsetzen? Also wenn ich jetzt hier bei der Online-Marketing-Kampagne nachdenke und überlege, wie kann ich jetzt Leads für Beratung akquirieren oder sowas, nutze ich plötzlich, habe ich mich am Wochenende hingesetzt und mit Gemini da gechattet und das Ding wirklich mit dem diskutiert und dem gesagt, ja, aber das ist meine Skepsis und hier bin ich unsicher und ich wollte mal gucken, wie weit kommt das Ding? Und man muss ständig sich eigentlich hinsetzen und überlegen, wie muss ich damit arbeiten?
Genau. Ich finde immer, man kann sich das wirklich vorstellen, dass man da einen persönlichen Assistenten hat, der sozusagen reingeht und einen unterstützt und einem hilft. Und das gibt es halt jetzt nicht nur für die obersten Führungskräfte, sondern es gibt es im Prinzip für jeden im Unternehmen. Und das ist echt eine tolle Sache. Und das Bild muss man immer vor sich haben und sagen, was könnte ich denen denn mal fragen? Und einen Dialog zu machen mit der KI ist genau der richtige Ansatz. Aber dazu muss man selber auch erfahren haben. Ja. Und dazu müssen wir uns nutzen. Und deshalb das klare Adoption Management. Ja, aber das ist wirklich wichtig, weil diese erste Hürde ist halt die höchste. Und dann probiert man es aus, dann hat man vielleicht auch beim ersten Mal nicht das perfekte Ergebnis. Ne? Es gibt ja auch, manchmal klappt es ja auch nicht. Ja. Aber dann darf man eben nicht aufgeben. Ne? Und da sozusagen über die Hürde den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, das ist unsere Aufgabe.
Was ist vielleicht zum Abschluss, was ist so der Endzustand für diese KI? Du kannst ja alle Informationen aus der Ergo, könntest du ja da reinwerfen. Du könntest jetzt auch das Gespräch, was wir haben, du könntest ja rein theoretisch, also hör mal, extrem, du könntest ja in allen Räumen Mikrofone und Kamera installieren und du könntest alles aufzeichnen, was dort abläuft und was dort gesagt wird, welcher Kaffee wann gemacht wird. Alle E-Mails hast du, die laufen durch ein System durch, du könntest alle internen Chats da reinwerfen, du könntest alle Verträge reinwerfen, also du kannst ja alle Interaktionen, also du kannst ja alles da reinwerfen. Mhm. Und am Ende, also was ist, das ist Wahnsinn. Ich wäre nicht überrascht, wenn es käme übrigens, in so ja. 20, 30 Jahren, weiß ich was, aber wo ist das Ende und wie weit kann es gehen? Gibt es so eine Über-KI, die dann alles selbst denkt und dann ist noch eine Ergo-KI und alle anderen, jeder Versicherer hat quasi eine KI und das besteht noch aus einem riesen Computer und einer Person, die daneben sitzt und guckt, dass er nicht kaputt geht oder so.
Also ich glaube, dass wir technologisch relativ viel können. Technologisch geht wirklich sehr, sehr viel, auch wahrscheinlich, wie du es beschrieben hast. Es gibt die erste Sache, es gibt eine Regulatorik und überall Mikrofone aufzustellen. Nicht nur, dass ich möchte es auch selber nicht, aber auch da muss man sagen, gibt es ganz klare Grenzen durch die DSGVO und durch den KI-Act und so weiter. Ich glaube aber, dass viel funktionieren wird und gehen wird und ich glaube, die Arbeitsinhalte werden sich verändern. Du hast ja bei mir gehört, ich bin davon überzeugt, dass die Kolleginnen und Kollegen, dass wir als Menschen echte Mehrwerte für unsere Kunden schaffen. Und dass wir ein paar Sachen, Empathie, Kreativität, Innovation sehr, sehr gut können und da auch einfach besser sind als eine KI. Die KI uns aber stärker macht. Und deshalb wird, glaube ich, ein Wandel kommen von in der Vergangenheit hat man gesagt, ich habe dort Kolleginnen und Kollegen, die machen das menschlich, weil die Technologie es nicht kann.
Ja.
In Zukunft wird eher die Frage sein, wo will ich denn, dass der Mensch einen Unterschied macht? Das wird viel stärker kommen von der Sicht einer Customer Experience, wo wir sagen, nee, die werden wir wirklich gezielt designen und überlegen, da wo sinnvoll, gehen wir rein, machen das, helfen unseren Kunden. Ich glaube auch, dass das ganze Thema gerade vertrieblich noch viel menschbasiert sein wird, wo man sich mit dem Menschen trifft. Gegebenenfalls sogar sieht, unterhält und dort auch ein gutes Verkaufsgespräch führt. Deshalb würde ich glaube, dass viele von den repetitiven Tätigkeiten, die werden wir automatisieren. Auch zum Schutze und zum Wohle unserer Kolleginnen und Kollegen. Aber wir werden gezielt an der Kundenerfahrung, an dieser Customer Experience arbeiten und genau überlegen, wo setzen wir sie ein. Und technologisch wird viel mehr gehen, als was nachher vom Kunden gewollt ist. Und was wir als Unternehmen wollen. Das wird ein Unterschied sein. Aber technologisch sehen wir ja heute schon, die Technologie ist am Anfang, da wird noch so viel gehen. Also da habe ich wirklich eine große Fantasie. Aber wir müssen gucken, was wir umsetzen wollen. Das ist mehr die Frage,
cool,
als das, was man umsetzen kann.
Herzlichen Dank, Marc, fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Jonas, fand ich auch. Ist immer eine Freude mit dir.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.